Halleluja. Jesus, wir haben gesungen, du bist Wegbereiter, Versprechenshalter. Du gehst voraus. Herr, welche Lebenshilfe, welche Lebenshilfe, welcher Anker. Verankere uns tiefer, tiefer. Und dadurch werden wir mutiger. Und halten aus, wo es auszuharren gilt. Komm und sprich weiter zu uns. Auch unten im Untergeschoss. Sprich, baue dein Reich durch kräftige Geister, durch Menschen, die wirklich ein geistliches Inneres haben, die dich kennen. Halleluja. Amen. Amen. Habe mich auch sehr gefreut über diese Versetzungsfeier, über diese engagierten Leute, über den neuen Leiter, aber natürlich über die, die das schon so lange tun. Und das Thema geht ja auch in diese Richtung. Gottes Generationenblick ist folgelogisch größer als mein Leben. Ich möchte mit einer kurzen Geschichte beginnen. Ein jüdischer Beter namens Honi traf einmal jemanden, der gerade einen Johannisbrotbaum pflanzte, so wie ihr hier da die Früchte seht. Honi fragte den Mann, wann wird der Baum Früchte tragen? Weißt du, ob du die Früchte noch isst? Nein, sagte der Mann, das kann noch 20 Jahre dauern. Aber das ist doch dumm, bemerkte Honi. Nein, entgegnete der Mann, ich esse die Früchte der Bäume, die meine Väter und Großväter für mich gepflanzt haben und deshalb pflanze ich für meine Kinder und Enkel, die es dann genießen dürfen. Das ist eigentlich die Zusammenfassung meiner Predigt. Wir haben jetzt gerade eben Kinder und Leiterpersonen gesegnet. Und wir tun Fürbitte für verschiedenste Dinge. Nöte, wir hatten auch in den Sommerferien, ja Nöte, Unfall von Bechlers. Wir viele haben gebetet. Wir bangen manchmal um unsere Kinder und beten. Oder um geschwächte, alternde Eltern. Um eine gelingende Operation. Wir bitten um berufene neue Mitarbeitende. Wir beten für unsere Regierung, dass sie in Weisheit diesen Zollhammer aus Übersee irgendwie abfedern kann. Alles gut. Alles aus der Bibel abgelesen. Sie trägt uns das auf, Fürbitte. Machen wir das weiter, auch in den Fimi-Gebetszeiten. Nutzt sie. Kommen wir zusammen auch zum Gebet. Es hat spezielle Verheißung. Und doch, liebe Gemeinde, liebe Gäste, sind wir manchmal so, je nach Sache, auf etwas fixiert, auf einen Punkt und sehen nur noch das. Auf momentan Dringendes. Ein Pickel am dümmsten Ort im Gesicht und es kann uns der Morgen irgendwie vermiesen. Falsches Wetter. Eine Mitarbeiterin, die ausfällt und jetzt was machen? Eine verlorene Kreditkarte. Ja, ist schon dumm, stimmt. Oder eine SIM-Karte. Eine tiefe Not, die Anfang Schuljahr. Oder wir haben einfach nur den Blick als Eltern für unsere zwei Kinder. Und wehe, da ist irgendwie Widerstand oder so, werden wir Bäreneltern. Und wir verlieren eben das Größere aus dem Blick. Und Honis Kollege, dieser Brotbaumpflanzer, der hatte mehr im Blick, der hatte 20 Jahre mindestens im Blick, sagt er ja. Und Gott erst recht. Liebe Gemeinde, in so vielen Bereichen des Lebens ist es hilfreich, sicher schon die meisten erlebt, wenn man drüber hinweg schaut, wenn man weiß, es gibt ein Morgen, es gibt ein neues Jahr, es gibt einen neuen Abschnitt. Und es gibt ja Dinge im Leben, die werden wirklich mit der Zeit besser. Liebeskummer, der ebbt wirklich mit der Zeit ab. Das hat mich oft getröstet in jungen Jahren. Anderes muss man etwas tun, oder, damit Schritte gehen. Und wir Christen, wir haben ganz spezielle Argumente, den langen Bogen drüber hinweg zu sehen. Ich glaube, liebe Gemeinde, viel laute Empörung kommt daher, dass Leute nur das Jetzt und den Moment, und das wird natürlich geschürt durch Social Media, ist klar, alles so schnell gehört und gesehen. Und dann führt das dazu, dass man sagt, was, noch nie so schlimm. Und es war noch nie so enttäuschend. Und die Schweiz war noch nie so entchristlicht. Und es war noch nie so gefährlich. Und noch nie war die Gruppe so lieblos und so weiter. Ich werde übrigens auch aus diesem Grund die nächste Bibelwerkstatt Oktober, November mit dem Thema Kirchengeschichte füllen, wo wir sehen, so vieles ist schon mal durch die Kirchen und durch die Christen gegangen. So vieles, was sich halt wieder wiederholt und wird. Es hilft uns auch, weniger so im falschen Mainstream auch als Christen mitzuschwimmen. Also, wir befassen uns heute mit Gottes Weitblick, mit seinem Generationenblick. Und der ist eben größer als mein Leben, als meine 70 oder 80 Jahre, wie es Psalm 90, Vers 10 sagt. Und ich beginne ganz generell, ganz mit dem großen Bogen und am Schluss wird es ganz praktisch, ganz nah. Der Mittagstisch ist am Schluss Thema. Also, gehen wir in den ersten Punkt, Gottes Generationenblick im Zusammenhang mit seiner Sicht, seiner Vision. Das Beispiel Abraham. Gott spricht zum 75-Jährigen, stellen wir uns das mal vor, einige sind ja gerade so viel, zum 75-jährigen Mann, sagt er, ich mache dich zu einem Vater vieler Völker. Okay. Und dann wollte es nicht so klappen mit Umsetzen. Noch einmal fast eine Generation mit fast 100. Dann kam Isaac. Und dann irgendwann die zweite Generation oder die dritte, Jakob und Esau. Und von Völkern konnte man eigentlich erst bei den 12 Söhnen von Jakob sprechen. War so ein bisschen mal etwas Erstes erfüllt. Aber Abraham, er wurde zwar 175-jährig, heißt es, aber bei der Geburt von Jakob und Esau war er schon verstorben. Die Vision ging weit über sein Leben hinaus. Aber er hatte sich hineingegeben, er hatte seinen Teil, seinen Samen, er hat ihn gegeben. Aus Glauben, sagt Hebräerbrief, aus Vertrauen. Er hat mitgesehen mit Gott, was kommt. Gottes Weitblick, und ich werde mehrmals jetzt von Gottes Feldstecherblick sprechen, ist so hilfreich. Gottes Feldstecherblick, auch für unseren Alltag. Ich lasse ihn gerade angezogen, dann werdet ihr immer erinnert. Ein weiteres Beispiel, Elia. Gott gab ihm im 1. Könige 19 drei Aufträge. Geh nach Damaskus, salbe Hazael zum König über Aram. Zweitens, salbe Jehu zum König über das Nordreich Israel. Und drittens, berufe Elisa als dein Nachfolger. Wenn wir aber die Fortsetzung lesen, 2. König 9, merken wir, Elia hat Jehu nicht zum König gesalbt. Er hat Elisa beauftragt und Elisa hat es auch nicht selber gemacht. Er hat wieder jemand anderes beauftragt. Das war nicht Faulheit oder Bequemlichkeit oder irgendwie ungehorsam. Es zeigt einfach Gottes Blickwinkel, seine Vision, seine Sicht geht weit darüber hinaus. Seine Visionsaufträge gehen über Leben und Generationen hinaus. Und das zu wissen ist sehr entlastend und motivierend. Ein drittes Beispiel von Gottes Langsicht, sogenannter Missionsbefehl. Da sagt Jesus kurz vor der Himmelfahrt diesen 11 Männern da, vielleicht zum Teil immer noch ein bisschen traumatisiert von Kreuzigung und Auferstehung, plötzlich ist er wieder da. Er sagt, wartet auf Pfingsten und dann erreicht mit dem, was ihr erlebt habt, mit mir, nämlich das Evangelium, erreicht mit dem alle Völker. Erreicht alle Völker, alle sollen es hören. Und die wussten natürlich, ohne TikTok und ohne globalisierte Welt wird das über unsere Lebenszeit hinausgehen. Die ersten Generationen kamen erstaunlich weit im Römischen Reich mit der Botschaft, aber es ging doch lange und es gibt ja heute noch immer etwa 7000 unerreichte Völker. Gottes Blick, Gottes Feldstecher, geht weit über unser Leben hinaus. Warum zeichne ich uns diese Beispiele vor Augen? Nochmals, weil unsere Leben doch oft Slalomläufe machen, auf und ab. Einmal ganz schön, super Ferien, Erfolg, Kinder geht's gut und so. Und dann wieder Erschütterungen, Schmerzvolles, Trauriges. Ja, das ist Leben. Eine Liebschaft geht zu Ende. Ein Unfallleben. Und halbe Verwandtschaft ist mobilisiert. Wie organisiert man dies und das? Eine Ehe scheitert. Kinder, die seit Jahren nichts wissen wollen von christlichem Glauben. Eine schwere Diagnose. Und da hilft es zu sehen, es ist Gottes große Vision höchstpersönlich, seine höchstpersönlich, wo ich dabei sein kann, dabei sein will, wo ich zwar nur ein Rädchen bin, ich mache nur einen Stafettenabschnitt mit meinen eben 70, 80, wenn es hochkommt, 90 Jahre, aber es ist ein wichtiger Abschnitt. Wenn ich diese Strecke nicht laufe, ihr kennt den Stafettenlauf, wenn ich diese Strecke nicht laufe oder den Stab nicht übergehe, dann geht es nicht weiter. Meine Strecke, die ist wichtig, dass die gelaufen wird, dass es weitergeht. Ich bin in Gottes Vision eingeklickt, wenn ich Christ bin. Ich bin eingeklickt bei dieser Riesenvision, dass alle Menschen das Evangelium hören. Und schaut, wenn mir das immer mehr aufgeht im Leben und das pulst und ich sage, das will ich. Das will ich. Das ist ein langes Werk. Und so oft beglaubigt, auch schon durch die Bibel und durch viele Menschen nachher, da will ich dabei sein. Das gibt unheimlich Push und unheimlich Kraft. Das gibt Ausharrenskraft. Und gell, wenn man Großeltern wird, ich beobachte das oft, ich bin ja selber noch nicht Großvater, aber da, spätestens da, da hat man eine Sicht für die übernächste Generation. Es sind ja die Enkel, oder? Und die sollen gute Sonntagsschule haben. Und wer ist da Leiter und wer ist da Lehrer und wer macht die Camps? Aber Und manchmal arbeitet man dann auch in einem Bereich, wo die Kinder selber drin sind und wenn sie rauswachsen, dann hört man auf. Ich verstehe das. Man ist natürlich durch das, dass man dasselbe mit dieser Altersphase erlebt, auch nahe dran, oder? Und dann irgendwann läuft das aus. Aber im Herzen drin hängt das dann nicht nur an den eigenen Kindern, sondern wenn ich weiß, Gott hat diesen Riesenplan, das Kreuz überall zu zeigen, jeder Generation wieder, auch in 4 und in 5. Meyers haben gerade den 9. Urenkel im Anzug, habe ich gehört. He? Wenn ich das auf dem Herzen habe, dann investiere ich mich auch in die anderen, nicht nur in unsere Kinder und Enkel. Weil ich weiß, es lohnt sich derart. Ich bleibe dran. Die Vision bleibt. Und ich habe ausgerechnet, seit 2030 etwa, seit Jesus gesagt hat, geht in alle Welt, läuft das. Das sind etwa, wenn man eine Generation mit 25 Jahren berechnet, 80 Generationen haben das vor uns schon vorgelebt. Und ich danke allen Vorangehenden hier, die da dran geblieben sind. Ich danke euch. Und ihr habt euch nicht nur für eure Enkel eingesetzt hier, sondern einfach letztlich für Jesus, weil ihr wollt, dass die 5., 6., 7. Generation auch wieder das Evangelium hört. Hanno hat es heute Morgen gesagt, wie wichtig. Stellt euch vor, wie wichtig diese Sicht, diese Gottessicht für einen Jeremia war. Ich haue gerade Jeremia durch. Es ist wirklich ein bisschen ein Dürrerennen, was der Prophet erlebt hat. Und dann selber in den Schacht geworfen. Zum Glück hatte es kein Wasser, nur Sumpf dort. Und er hat ja gewusst, sie wollen einfach nicht hören. Aber er hat immer wieder die Posaune für den Herrn geblasen. Oder Jesaja, 66 Kapitel. Oder Paulus auf der Schiffsreise, Schiffbruch. Kommen wir nach Malta, kommen wir nach Rom, besser gesagt. Er wusste es ähnlich, ich komme nach Rom. Ich werde vor dem Kaiser stehen. Er hatte diese Prophezeiung. Denken wir an Bonhoeffer. Was hat Dietrich Bonhoeffer diese Sicht geholfen? Für seinen Weg, seine Entscheide. Hudson Taylor, vielleicht kennt ihr seine Geschichte. Er hat gewagt, nach China zu gehen. Er ist der China-Missionar oder einer der Ersten. Und dann stirbt sein Kind und sein Kind Nummer zwei und seine Frau und er sieht nun praktisch keine Frucht. Ohne diesen Blick, der wäre sofort wieder nach England geschifft. Aber er brauchte diese innere Sicht von Gott. Helen Keller, habt ihr nicht gekannt, vielleicht kennen Sie einige. Die ist ganz gesund geboren und dann wahrscheinlich durch Scharlach oder Kinderlähmung, nach 19 Monaten ist sie erblindet und taub geworden. Sie wurde Schriftstellerin trotzdem. Sie ist 1965 gestorben, also nicht vor Hunderten von Jahren. Und schaut, was sie sagt. Es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist, als nicht zu sehen. Das ist, keine Vision zu haben. Und die Frau, die weiß, was sie sagt. So, wir kommen zu einem Zwischengedanken. Wie wird Gottes Blick zu meiner Vision? Und ich glaube, diese Wege, denkt an euren Weg zu Christus, die sind ganz verschieden. Ich meine, es gibt drei ganz wichtige Dinge. Erstens, wenn jemand nicht gerade erst 7- oder 9-jährig ist, sondern ein bisschen älter und ein bisschen übers Leben reflektieren kann, dann entdeckt ein ehrlicher Mensch gewisse Brüche in seinem Leben, warum auch immer. Und man merkt auch den Drang zum Egoismus. Warum? Weil in uns ein unstillbares Bedürfnis in uns. Darum beten eigentlich fast alle Menschen irgendetwas an. Das ist mal das Erste. Das Zweite natürlich das Evangelium. Jesus Christus. Da war einer, der uns derart liebt und der um genau diesen Bruch weiß und der wegen diesem Bruch, wir haben es gesungen, von allen vergessen, gekreuzigt wird und auslöffelt. Und das soll ja verkündet werden. Und schließlich müssen diese beiden Dinge zusammenkommen. Ich weiß noch aus meinem Leben, ging ja auch in die Sonntagsschule mal, habe schon etwas mitgekriegt und habe Weihnachtsgeschichte gekannt und auch Ostern. Aber jetzt Jesus, der Gekreuzigte, der Verstandene und mein Leben, da braucht es eben die Offenbarung des Heiligen Geistes. Dass du kannst staunen, ich habe in einem Chor mitgesungen, wir haben die H-Moll-Messe gesungen, bevor ich Christ war in Interlaken. Wunderschön! Die ganze Zeit fromme Lieder, sind wirklich fromme Lieder, wunderschöne Lieder. Aber ich habe das noch nicht zusammengebracht, dass dieser Christus mein Erlöser wäre. Und wenn ich das nicht annehme, dass das einfach eine eindrückliche Geschichte bleibt, aber nicht mehr für mich, nicht zur Rettung wird. Und da das Dritte, es braucht Offenbarung. Paulus hat das sehr dramatisch erlebt, hörbare Stimme, blind. So ist sein blindwütiges Leben umgekrempelt worden. Darum schrieb er in Römer 1, 14 dann, Griechen und Nichtgriechen, Gebildeten und Ungebildeten bin ich verpflichtet. Deshalb bin ich bereit, auch euch in Rom das Evangelium zu verkünden. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, aber ebenso für den Griechen. Er schreibt, ich bin verpflichtet. Er hatte keinen Vertrag vom Himmel und hat den unterschrieben für Jesus, oder? Er hat das war eine Herzensangelegenheit. Ich bin verpflichtet, ich kann nicht anders. Und schaut, es kommt da diese Verbindung zum Kreuz, zum Zug. Wer gerettet wird durch das Kreuz, ist die Verbindung. Wer das annimmt, wer gerettet wird, ich klinke mich da ein, der wird selber Retter. Es geht nicht anders. Du bist dann Zeuge von einem Geretteten und du bist selber Retter, du bist selber in dieser Crew. Und ich glaube, nur Rettung in Anführungszeichen, da ist vieles nicht verstanden vom Evangelium. Und ich meine auch, wer die Rettung ein bisschen zu verstehen beginnt, auch die Erneuerung durch den Heiligen Geist, Heilungen, die sein dürfen, nebst dem ewigen Leben, dessen Posaune wird einfach irgendwie laut, dessen Leben wird einfach irgendwie sichtbar. Wer gerettet ist, wer sich da eingeklinkt hat, ein Gotteskind ist, der wird zum Vertreter, der ist in Gottes Vision drin. Und Paulus schreibt es sehr herausfordernd im Galater 2,20. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben, meine noch 20, 30, 50 Jahre, auf dieser Erde lebe ich nun im Glauben an Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Wir haben Ende Monat Taufe. Und in der Taufe drücken die Täuflinge, wir haben schon Anmeldungen, ich freue mich riesig, drücken die Täuflinge aus. Meine Herrschaft hat gewechselt. Mein Ego musste zur Seite. Jesus ist mein Herr. Und dadurch ändern die Prioritäten. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Denk darüber nach an deine Planung, wenn du Planungen machst. Auch Ferienplanungen. Ist da Christus drin? Das heißt nicht, Ferien nur Einsätze machen, nur Missionseinsätze. Wir brauchen auch Pausen. Aber ist Christus drin in unseren Planungen? Wochenplan, Monatsplan, Lebensplanung, Berufsplanung. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Nehmt doch das mit aus der Predigt, diesen Galater 2,20. Meditiert darüber. Also, wir haben die großen Bogen jetzt gesehen und wir haben gesehen, wenn wir diesen Gottesbogen erkennen und mehr erkennen, das gibt Schub. Und da sagen wir zum Teil auch bei gewissen Dingen im Leben, nein, das ist vorbei. Und das ist vorbei, das brauche ich nicht mehr. Das stört mich nur, das lenkt mich bloß ab. Ich will mit in Gottes Crew sein. Hat damit zu tun, gesandt. Steht es nur auf der Karte? Oder ist es in deinem Leben, in deinem Herz? Ich will eine Gesandte sein. Von dem, der diese Riesenvision hat und sie erfüllt sich. Jetzt wird es praktisch. Das konkrete Investieren, vom Generationenblick zum konkreten Investieren. Und ist gar nicht so einfach in der Lokalgemeinde. Wir werden jetzt gerade merken, warum. Nochmals, Stafettenstab, oder? Die meisten wahrscheinlich in der Schule schon gelaufen. Das ist wichtig, dass vor dir laufen und dass Leute nach dir laufen. Und jetzt schau dich mal um im Saal. Schau dich mal um und schau, wer ist vor mir schon gelaufen und wer läuft nach mir? Und jetzt deine Gedanken. Die jungen Leute, die Eltern anschauen, denken dir, ja, sind schon altmodisch. Altmodische Ideen. Und die Älteren denken, ah, die Jungen immer so laut und putzen die Küche nicht immer ganz perfekt sauber, wenn sie brauchen. Wollen gern laute Musik, anderer Stil. Friedhelm, ich überzeichne natürlich. Friedhelm Holthäuser war ja schon hier, er ist der Präsident des deutschen sehr großen Pfingstbundes, er hat in seinem Buch das geschrieben. Wenn ich in eine Kirche komme, in der ich mich jung fühle, macht es mich unglücklich, weil ich weiß, wir haben ein Problem. Er ist etwa 60, übrigens. Fühle ich mich in einer Gemeinde aber eher alt, preise ich meinen Gott, denn Kirche ist nicht für mich. Ich kenne Jesus schon über 30 Jahre. Kirche ist für die nächste Generation. Lass das ein bisschen sacken. Verstehen wir den Grundgedanken? Natürlich soll Kirche für alle Generationen sein. Aber es braucht, dass wir vor aufwärts blickend Kirche bauen. Und dann ist das manchmal nicht mein Stil. Und ich finde, auch ihr mittleren Älteren, ihr macht ja das sehr kompromissbereit. Sehr. Ein paar praktische Gedanken jetzt. Was heißt das für unsere Gemeinde, für die mittlere, ältere Generation? Ein paar Punkte. Nerven wir Teens und Junge nicht wegen Kleidung und Musik? Lieben wir sie gerade deshalb, weil wir merken, die sind eben anders? Ja, hoffentlich ist die nächste Generation in gewissen Dingen anders. Das ist normal. Dann, ich glaube, der Satz stimmt einfach nicht. Kinder sind die Zukunft der Kirche. Das ist nicht Zukunft, das ist Gegenwart. Sonst vergessen wir die oder denken, ja, du könntest ja vielleicht nur bei den Kindern ein bisschen helfen. Versteht ihr den Gedanken? Die Besten sollten bei den Kindern sein. Die besten Lehrer, die leidenschaftlichsten. Und die sind jetzt unsere wichtigen Player, Mitplayer. Dann beten wir regelmäßig für die nächsten Generationen. Fang an, nicht nur für die nächste, sondern für die nächsten Generationen zu beten. Dass Thun und das Berner Oberland nochmals einen riesen Push hat und Generation um Generation erreicht. Ich bin so froh um Geru Furrer, um das Bless Thun. Der hat durchgezogen, auch in Corona war es schwierig, hat er Zelte gebaut und hier und so. Bless hat unsere Jugend hier in der Region geprägt. Natürlich auch die Gemeindejugendarbeiten. Halleluja, danke für Sally, danke für Dave Horney und seine Crew. Aber gell, vergessen wir nicht, Kinder und Junge, die haben noch fast ein weißes Blatt. Und das Erwachsenenblatt, das ist beschrieben. Schwierig korrigierbar. Merke ich manchmal auch an mir, manchmal auch an der Gemeinde. Aber Kinder haben noch fast ein solches Blatt. Es lohnt sich, in Kinder zu investieren. Geben wir ihnen Plattformen, auch wenn eben dann der Stil nicht der unsere ist. Wir hatten ja diesen Gottesdienst im Mai von den Jungen gestaltet. Und Thomas und ich haben dann mal den Vorstand im Vorfeld gefragt, du, ist das okay, wenn die Jungen den einen Gottesdienst gestalten? Und die haben gesagt, wisst ihr, was die gesagt haben? Was fragt ihr? Doch super. Habe ich mich gefreut. Sind wir ihnen verlässliche geistige Mütter und Väter, geistliche, und so dass sie spüren, wir glauben an sie? Sehen wir sie mit Gottes Augen und Gottes Plänen? Helfen wir ihnen, die Herzen und Beziehungen in der Nachfolge Jesu zu formen und zur Reife zu führen? Und das heißt auch, wenn sie zum Beispiel in einem Team sind oder wir gute Beziehungen haben, auch mal Dinge anzusprechen, zu korrigieren, zu konfrontieren, das ist auch Liebe und Förderung. Und wenn wir junge Leute in Verantwortung führen, soll nicht Alter oder Äußerlichkeit oder irgendeine Eigenart ausschlaggebend sein, sondern Bewährung und Herz. Und ich glaube, da brauchen wir Augensalbe Gottes, aber ich sehe das sehr viel, ganz in dieser Linie in der Gemeinde. Ich möchte euch danken. Ich möchte euch danken für die Offenheit in vieler Art. Und wir, gell, Wir müssen den Jungen den Stab übergeben und dann nicht einfach wegtreten und sagen, ja, jetzt mach halt. Gefällt mir eigentlich gar nicht der Stil, aber mach halt. Nein. Und dann bleiben wir nahe bei ihnen und coachen sie und ermutigen sie. Junge brauchen viel Ermutigung. Aber doch sollen sie ihre Gestaltung machen können, sage ich natürlich auch mir ganz fest. Gut. Jetzt Schlusspunkte. Familie. Also jetzt kommt von der Gemeinde ins Haus. Wir werden Epheserbrief-Serie machen, ab Ende August übrigens, freue ich mich sehr darauf. Und dort ist ja auch ein Abschnitt über die christliche Familie, die Tafel zu Hause, Ehefamilie und so weiter. Und interessant beginnt es nicht irgendwie mit den Kindern oder mit Herren und Arbeiten, sondern es beginnt mit Ehe. Und darum, ich glaube, wenn wir jetzt zu den letzten Punkten kommen für Familie. Das wertvollste Geschenk, auch in ihrer geistlichen Entwicklung, machst du den Kindern, wenn du deine Ehe pflegst. Und die Kinder oft denken, ich glaube, die haben einander gern, immer noch gern. Die kommen gut miteinander aus. Die können Streite klären. Der Vater entschuldigt sich ab und zu bei der Mutter oder umgekehrt. Ehepflege. Das Erste. Dann gemeinsame Mahlzeiten. Wir sind so individuell geworden, gell? Manchmal schon Kinder, Teens. Schaut, Väter und Mütter, dass ihr gemeinsame Mahlzeiten habt, ohne Handy. Ich kenn die Fragen und die Kämpfe auch. Handy nicht am Tisch, sondern Gespräche. Auspacken, frustlos werden, Konflikte besprechen, was jetzt, wie. Dann Gott im Alltag einbauen. Kinder lieben Rituale. Das wissen alle Eltern. Wenn man nur eine ganz kurze Nachgeschichte, ja, aber sonst geht es immer länger. Baut das ein. Wir haben eine Zeit lang die Sprüche gelesen am Mittagessen. Immer ein anderes Kind hat ein, zwei Sprüche gelesen. Die sind halt so lustig auch, aber so tief. Psalmen lesen. Ich habe draußen ein goldenes ABC-Blatt mit eben so vielen ABC bis zum Z Bibelsprüche. Sie beginnen immer eben mit dem ersten Buchstaben. Warum nicht mal das Blatt mit den Kindern anschauen und wenn sie 5 auswendig können, eine Belohnung geben? Bibelstellen auswendig lernen im Haus, zu Hause. Und dann natürlich sie ermutigen in Begabungen, Berufungen, mit ihnen sprechen. Nicht erst mit 16. Du, mir ist das und das aufgefallen. Da bist du stark. Was meinst du? Wie wird Gott das mal einsetzen? Wie wird deine Gabe da entwickeln? Hast du schon darüber nachgedacht? Wo kannst du sie einsetzen? Und das Letzte natürlich Vorbild und Integrität. Als Eltern, wie sprechen wir über Gemeinde, Gemeindeleute? Sind wir ehrlich? Hören sie um Vergebung bitten? Und so weiter. Auch biblisch-ethisches Vorleben. Das sind nonverbale Predigten. Ich fasse zusammen die Predigt. Wir haben gesehen, Gott hat tausendjährigfache Vision, eine ganz lange. Und die erfüllt sich und erfüllt sich. Und mich darin anzuschließen, mit der Überzeugung, es lohnt sich wirklich, das gibt unheimlich Schub und das entlastet auch Alltags- und Alltagsschwierigkeiten. Aber damit diese Vision weitergeht, auch bei uns, die nächsten Generationen, wie mit Tun bauen, lasst uns offen sein für Neues, für neue Formen und weise und gezielt in nachfolgende Generationen investieren, wie der Baumbrotpflanzer. Amen. Ich möchte beten und dann bitte ich dich, dann den Abschluss zu machen. Jesus, ich bitte neu um Offenbarung für deine Sache, für das, was du getan hast und was du in Menschenleben, in ganzen Familien, in ganzen Nationen tust. Du hast wahrlich Leben gebracht, Heilung, Rettung, Wiederherstellung, Lebensvision gegeben, Zukunftsvision. Und du gibst es auch gerade jetzt, wenn es auch ziemlich schüttelt, an verschiedenen Orten. Du kennst die einzelnen Familiensituationen. Herr, schenk uns deinen Feldstecherblick, den Aufblick, wie ihn Mose hatte, als er sagte, wo es heißt, er hat den gesehen, den er nicht sehen konnte. Er hat festgehalten. Herr, baue uns geistlich auf, verankert in dir. zeige uns, was es heißt, Galater 2,20. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Vertrauen auf dich. Wir wollen am Rechten investieren. Danke für deine Hilfe. Amen.